Willkommen bei Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Mit und von Oliver Dolesky und Timo Eggers. So, heute zu Gast im Utility 4.0 Podcast sind Philipp Schmidt und sein Kollege Florian Neubert, beides gestandene Berater bei PwC. Sie sind Berater in der Energiewirtschaft und kennen sich aus mit den Themen Digitalisierung, Innovation, Disruption, also mit all dem neuen heißen Scheiß. Und ich mache mit Ihnen einen wilden Ritt durch alle Themenaspekte der Digitalisierung und im Einsatz finde ich von Philipp besonders bemerkenswert, beziehungsweise auch positiv stimmt, ist, dass man eigentlich heute gar nicht genau weiß überall, was mit wie wenig Geld möglich ist in der Digitalisierung und dass man viele Dinge, die man früher nicht geglaubt hätte, dass sie umsetzbar wären, weil sie zu teuer sind oder zu lange dauern, dass vieles von dem heute einfach auch schneller geht. Also viel Spaß beim Zuhören und bis bald. Genau, und heute sitze ich hier bei PwC, für die Hörer so ein bisschen an meiner alten Wirkungsstätte. Ich war früher auch mal in der Beratung unterwegs, Convergence, jetzt heißen sie irgendwie Pöyri oder Afri, auch relativ groß. Und das ist hier in Düsseldorf sind wir, gegenüber vom Schauspielhaus, riesen Baustelle hier. Erkenne ich gar nicht mehr wieder von früher. Und ist so ein bisschen so, fühlt sich so an wie vor 10 Jahren, als ich in der Beratung war. Und ich sitze hier zusammen mit Florian und Philipp, die stellen sich gleich noch ganz in Ruhe vor, die netterweise einfach gesagt haben, hey Timo, wir machen hier einen Podcast mit dir zum Thema digitale Transformation im Energiesektor, Innovation. Ich bringe mein Stadtwerke-Thema so ein bisschen mit rein und ja, ich wollte einfach mal mit euch quatschen, wie ihr die ganze Welt seht. Ihr habt ja immer noch einen größeren Scope und das mal versuchen runterzubrechen in die Welt, die ich sehe. Genau. Und erstmal herzlich willkommen und danke, dass ihr mitmacht. Ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal an, uns vorzustellen. Ich fange mal bei dir an, Philipp. Meine Fragen sind immer so ein bisschen abgeleitet aus anderen Podcasten, so wer du bist, wer du so als Person bist, wo du lebst und was dich so antreibt, hier bei PwC zu beraten. Hallo erstmal.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Na, herzlich willkommen hier in der Goldsteinstraße bei uns. Philipp Schmidt, ich bin Partner bei PwC, leite den Digitalbereich hier seit knapp 2 Jahren, bin in der Energiewirtschaft eigentlich schon relativ lange verwurzelt, ich glaube 15 oder 16 Jahre, habe mal ganz früher während des Studiums, was ich in England und in Münster betrieben habe, schon bei der RWE Energy gearbeitet über lange Jahre und bin so eigentlich in die Beratung gerutscht, habe verschiedene Beratungshäuser gesehen und hier vor 2 Jahren die Chance wahrgenommen, mit eigentlich einem tollen Team einen neuen Digitalbereich aufzubauen und kümmere mich dort um alle Themen, die irgendwo mit digital zu tun haben und über die wir heute eigentlich noch relativ intensiv diskutieren würden.
Wo kommst du so her? Aus Deutschland? Aus welcher Ecke?
Ich komme aus Essen, Energiehauptstadt. Bin Essen auch immer treu geblieben, wie gesagt, zwischendurch immer mal weg gewesen während der Berater- und Studiumzeit, aber wohne da, fühle mich dort auch eigentlich ganz wohl.
Ja. Und ich habe mir so eine Frage nochmal so notiert. Jetzt weiß ich, wie alt du bist, du siehst noch relativ jung aus, aber ich frage so manche Leute auch so, was möchtest du eigentlich noch miterleben in deinem Job? Ne? Also was, dass irgendwas noch passiert oder dass du irgendwie siehst, dass, keine Ahnung, in der Energiewirtschaft irgendein Schritt erreicht wird. Hast du da irgendwie was, was dich antreibt, wo du sagst, ja, ich mache das hier noch so lange, bis das und das passiert?
Also ich hoffe, ich kann es noch lange mitmachen. Ich bin 38 Jahre alt, so es ist noch eine Weile, die ich der Branche hoffentlich treu bleibe. Ich sag mal so, dieses Aufbrechen von Silos, von dem man immer spricht, dass man wesentlich mehr zusammenkommt aus Bereichen, IT-Fachbereiche. Wenn das irgendwann verbunden mit neuen Technologien eng zusammenkommt, würde ich schon noch ganz gerne erleben und dass wir da auch noch einen großen Schritt nach vorne machen.
Ja, cool. Ja, kann ich nachvollziehen. Wir selber, ich arbeite ja bei der Quantum und wir haben auch so eine agile Transformation hinter uns. Und wenn man dann irgendwann merkt, dass so Teams, die so auseinandergerissen wurden, neu zusammengebaut wurden, mit agilen Sachen bepackt wurden, wie dann irgendwie so ein bisschen Spaß auch wieder entsteht und so ein bisschen Traction da hochkommt, das ist was, was mich immer so ganz, wo ich sage, ja, früher haben die nicht miteinander gesprochen oder haben sich gegenseitig zerlegt und dann auf einmal funktioniert irgendwas. Cool, Philipp. Florian, Wie sieht es bei dir aus? Wo kommst du her?
Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ja. Besten Dank, dass wir heute beide am Podcast Utility 4.0 teilnehmen können.
Sehr, sehr gern.
Mein Name ist Florian Neubert. Ich bin bei Philipp mit dem Team Bereich Digital Utilities. Von Haus aus vom Studium klassisch Energiewirtschaftler, würde ich sagen, mit Promotion dann
im Bereich. Also richtig Ingenieur, ja, so richtig.
Ja, Richtung Wirtschaftsingenieur und davor sogar dann noch ganzer Exot im Bereich Forstwissenschaften. Aber auch da ist der Bioenergie vorhanden. Aber gefühlt Energiewirtschaftler, hatte dann im Bereich Innovationsmanagement für erneuerbare Energien Geschäftsmodelle promoviert und bin jetzt seit circa 6 Jahren in der Beratung tätig. Hier begleite ich federführend die ganzen Themen nutzerzentrierte Produktentwicklung über zum Beispiel Design Thinking Ansätze, wirklich dann für neue Probleme, neue Herausforderungen, auch neue Produkte und Lösungen zu finden. Das ist ein Steckenpferd und auf der anderen Seite alle Themen, die mit Innovationsmanagement zu tun haben, Aufbau von Innovationsabteilungen, von Acceleratoren bei größeren Konzernen, Stadtwerken, genauso aber auch verschiedene Programme mit Startups.
Ja. Und was macht dir am meisten Spaß an dem Job oder wenn du so in den Projekten bist?
Es sind zwei Dinge, die mich motivieren und antreiben. Also das eine, würde ich sagen, ist ganz klar die digitale Transformation der Energiewende, weil hier wahnsinnig viel zu tun ist, zu machen ist und das bietet dann natürlich Möglichkeiten bei natürlich auch vorhandenen Herausforderungen. Aber das finde ich das Spannende, immer Neues, immer neue Leute, neue Projekte, neue Chancen. Auch, aber natürlich auch neue Probleme zu haben und auf der anderen Seite natürlich als Berater auch wirklich viel unterwegs zu sein und als Dienstleister immer den Kunden im Fokus zu haben, das Beste und das Möglichste für ihn zu erreichen und nach dem Projektende dann immer einen glücklichen Kunden zu sehen, wo man weiß, okay, da konnte man mehr erreichen, als er sich vorgestellt hat.
Ja, ich war auch so froh, ich bin vor der Energiewende da angefangen in dieser Beratung. Meine Motivation war so, ich wollte unbedingt nur eine Beratung, das war irgendwie so ein Ding für mich. Und dann landete ich in dieser Energieberatung und ich fand es dann schon relativ lame, diese N-1, dann war ich bei RWE und habe da irgendwelche Systeme eingeführt. Viel gelernt auch, aber es war schon cool, als dann die Energiewende kam. Und ich finde auch jetzt mit dem ganzen Thema, es gibt kaum eine Branche, die irgendwie so das ganze Digital-Thema hat, dann auch, aber auch dieses gesellschaftlich Relevante irgendwie da mit drin hat. Ne? Also ich meine, weiß nicht, wenn man rausguckt auf die Straßen, Fridays for Future, das ganze Thema ist einfach mega relevant auch. Und das ist so ein bisschen, finde ich, auch so eine wirklich verstaubten und vielleicht auch aus so einer Branche, die vielleicht nicht so spannend ist, ist für mich zu einer der spannendsten Branchen geworden irgendwie. Insofern kann ich das gut nachvollziehen. Gut, so, wir sitzen jetzt hier zusammen. Danke erstmal fürs Intro. Und ich würde erstmal ganz allgemein einsteigen und fragen, wie ihr das so seht, die Digitalisierung jetzt von den Energieversorgern in Deutschland. Ich meine, es gibt so viele Energieversorger, klein, groß, Konzerne, irgendwie mittelständisch geprägte, kommunale Dinger. Wie fühlt sich das für euch an im Moment, wo wir so stehen da in der Digitalisierung?
Ja, ich würde mal starten vielleicht. Ich glaube, man kann sagen, so natürlich hat die Digitalisierung Einzug gehalten. Also Ideen und Trends sind, glaube ich, nicht das Problem in der Branche, so würde ich es mal sagen. Selbst kleinere Stadtwerke probieren heute alles an Technologien aus. Wenn du mal rumfragst, wirst du wahrscheinlich auch kennen, jeder hat mal einen Blockchain-Piloten gemacht oder auch mal was mit Analytics. Es ist so, es fehlt so ein bisschen die Skalierung und Monetarisierung dahinter und es kommt oftmals dann der Punkt, wir haben das schon gemacht, aber das fliegt nicht oder das ist nicht geeignet für die Branche. Ne? Das zeigt eigentlich so ein bisschen, was dann fehlt, ist eigentlich so ein Unterbau, eine Basis oder ein Fundament, auf dem man das eigentlich aufbaut. Ich würde dir mal zwei Beispiele geben, die ich vor allen Dingen sehe. Das erste vielleicht Personalisierung. Also jeder möchte heute auf einen Kunden zugeschnittene Produkte, Services entwickeln und da den Kunden, bedienen. Letztlich einen Unterbau schaffen, dass das aber ich über verschiedene Kanäle die Interaktionen aufnehmen muss und dass das nicht einfach nur ein CRM-System ist, was mir alles ausspuckt. Das möchte natürlich keiner tun und sagen, ja, es ist dann ein Zusammenspiel von 10, 15 Technologien, die in einen gemeinsamen Bebauungsplan laufen, da will keiner ran.
Ja? Ist ja auch mega teuer, glaube ich auch, oder? Wenn du jetzt sagst, klassisch hat jetzt irgendwie so ein Stadtwerk, wie ich so erlebe, die haben halt da ihre Abrechnungssoftware, das ist immer so das wichtigste Ding. Ja? Die haben oft dann gar kein CRM, sage ich mal. Die haben natürlich ihre Webseiten jetzt so ein bisschen aufgepimpt und haben da irgendwie so Online-Services drauf. Und man kann auch irgendwie einen Strom- oder einen Gasvertrag abschließen. Aber was so weitere Energiedienstleistungen angeht, da wird es dann schon wieder ein bisschen formulariger alles so. Und manchmal erlebe ich es halt auch oft so, dass das gesagt wird, ja, ich sehe das gar nicht so umfassend. Ich möchte jetzt, also konkret bin ich in so einem Projekt zum Thema Post-EEG, PV-Anlagen laufen aus der Förderung. Und da ist dann oft so, man möchte einfach so einen Vertrag haben, den er auf die Seite tut. Man möchte das irgendwie abwickeln können in den bestehenden Systemen und dann ist gut. Also da ist dann immer gar nicht so, ich komme dann immer sehr umfassend hier, Plattform und da können wir Prosumer und links und rechts. Da komme ich immer sehr großspurig sozusagen daher, was mir manchmal auch so ein bisschen negativ gereicht, aber...
Ich würde mal bei dem Beispiel bleiben, wo du gesagt hast, ja, ist das nicht immer sehr teuer oder in der Personalisierung? Ne? Ja. Ich kann ja heute auch einfach nachvollziehen, wie sich ein Nutzer auf einer Webseite bewegt mit einem ganz einfachen Tool wie Mouseflow, das kostet gar nichts. Ne? Ja. So, das kann ein kleiner Baustein sein in der Kundeninteraktion mit einem Kunden, wenn ich den mit 20 anderen zusammenbringe und mit CRM-Daten, dann komme ich natürlich irgendwann zu einem guten Ergebnis, dass ich einen Kunden verstehe und auch daraus neue Produkte und Services machen kann. Mhm. Ne? Das zweite Beispiel, was ich auch oft sehe, was ich mal so notiert hatte, ist, es gibt heute viele Einheiten, gerade im Stadtwerke-Umfeld, die sollen eigenständig auf die Suche gehen nach Digitalisierungspotenzialen und sagen, okay, komm, ihr seid jetzt mal selber empowered, macht doch mal, zeigt doch mal auf, was können wir tun. Ist grundsätzlich ja ein guter Gedanke. Mhm. Letztlich, wenn es aber nicht auch einem Ziel folgt, schaffe ich damit ja eigentlich auch nur weiteren Wildwuchs. Ne? Weil was passiert? Mhm. Die Leute finden 25 neue Werkzeuge, wo die sagen, ach, das ist super, ich habe hier ein Tool gefunden, die Fachbereiche kaufen das munter ein und am Ende des Jahres stehe ich da mit 300 neuen Systemen, die nicht einheitlich wartbar sind, die mich viel Geld kosten, die mich nicht schneller machen, die mich eigentlich viel, viel langsamer
Aber es ist nicht auch so ein bisschen, ich verstehe das, der Punkt, ich denke manchmal, aber auch so, dass ich das reine Anfangen ist halt auch mal ganz cool, also dass du einfach so sagst, es gibt diesen Spruch, der Weg bahnt sich so ein bisschen beim Gehen, ne? Oder also du kannst auch nur so ein Auto nur so lenken, wenn du so ein bisschen den ersten Gang schon mal drin hast. Das denke ich dann immer, wenn jemand immer so einen Masterplan haben möchte und ich habe alles bedacht und dann mache ich das so und so, dann fangen ja viele gar nicht an, ne? Und deswegen, also ich weiß nicht, wie du das siehst, manchmal finde ich so eine erste Phase so strömt aus, macht irgendwas Neues, kommt zurück, finde ich eigentlich auch nicht so schlecht.
Finde ich auch gut, aber den Wortlaut, wie du gesagt hast, ob es einen riesen Masterplan benötigt, ich würde mal ein Fragezeichen da dran machen. Ich würde aber schon sagen, wenn du dir eine feste Strategie gibst und du sagst vielleicht gewisse Fähigkeiten, die ich aufbauen möchte, wenn du dich daran entlanghangelst und das nimmst, dann kannst du auch in kleinen Schritten beginnen. Ja. Also ich weiß nicht persönlich, ob du beispielsweise viel Sport treibst, aber stell dir vor, du hast einen Trainingsplan. Ne? Dann hast du vielleicht deine Übung und du guckst dir an über eine Zeit lang, ich schaffe mehr Wiederholungen oder ähnliches. Du wirst auch nicht jede Woche hingehen und sagen, ich mache mir einen komplett neuen Trainingsplan oder zwei Trainingspläne.
Nee, überhaupt nicht.
Fünf.
Hast du völlig richtig.
Das also, macht halt, ist kompliziert. Ne?
Du sprichst was Tolles an. Also ich habe für dieses Jahr mir auch so kleine Rituale genommen, wo ich immer versuche, jeden Tag ein Stückchen was zu machen, wo ich weiterkommen will. Ja? Sei es nur Bücher, die ich lesen will, sei es Sport, wie du sagst, ich machen will. Aber man braucht, da sagst du, braucht man diesen Masterplan, dass du natürlich irgendwie weißt, was ist der kleine Schritt hin zu diesem Masterplan digitales Stadtwerk.
Ja. Also ich würde mir zumindest überlegen, in der Wertschöpfung zu sagen, wenn ich im Vertrieb bin oder im Netz, es gibt mit Sicherheit das große Was, also Fähigkeiten, die kann ich einteilen in Blöcke. Die würde ich mir aufstellen und einfach sagen, okay, welche Kanäle möchte ich denn bedienen? Was möchte ich für, ich sag mal, Verkaufsaktivitäten haben? Welche Services biete ich an? Was sind meine technologischen, sag ich mal, Enabler da in welcher Art und Weise will ich arbeiten? Das sind alles so Punkte, da sprechen wir jetzt ja noch nicht von einem riesigen, komplizierten Masterplan. Mhm. Wenn ich das aber habe, hilft mir das als Orientierung, mich natürlich viel, viel besser zu bewegen. Weil was wir auch sehen, ist, dass das ganze Thema Digitalisierung natürlich auch schwierig ist, weil es genauso viele, ich sag mal, Frameworks, Vorgehen, Methoden oder man sieht den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr. Ja. Dabei sind vor allen Dingen die Unternehmen eigentlich recht erfolgreich, die sich auf einfache Dinge beziehen.
Hast du ein Beispiel, was so, wo du sagst, so ein ganz...
Ja, also ein Kunde von mir, absolutes Top-Management, hat seit 2 Jahren... gucken die sich auf Vorstandsebene eigentlich nur eine Fähigkeiten-Mappe an und Einfärbung in Farben, was ist grün geworden, also welche Fähigkeiten habe ich weiter aufgebaut und wo habe ich noch Nachholbedarf.
Achso, du siehst das Ganze, diese digitale Transformation schon, also wie so ein Trainingsplan, sag ich, muss jetzt irgendwie Beine noch ein bisschen besser machen können, ich muss meine Technologie, die Kultur, da habe ich dann so Felder. Das ist
gut beschreiben.
Ja, und dann versuchst du,
okay. Aber sie sind weg von dieser komplizierten Art zu sagen, ich habe 25 Projekte, ich habe eine große Excel, ich habe einzelne Stati, die davon kommen und ich muss mir vielleicht, ich habe Strategiedokumente, die sich immer wieder ändern, sondern die haben sich sehr gut fokussiert auf diese Mappe. Und zu sagen, okay, dagegen fahre ich mein großes Schiff in kleinen wie auch in großen Schritten und das gucke ich mir an. Das ist eigentlich ein guter Weg, nicht den Überblick zu verlieren.
Okay, da kommen wir bestimmt nochmal drauf zurück. Ich habe da auf der Internetseite, gab es eine Studie auch von euch, dass vielleicht nicht alle Stadtwerke diese digitale Transformation überleben werden, wie auch in anderen Branchen natürlich. Mediamäßig sind natürlich auch viele, haben es nicht geschafft. Seht ihr das auch wirklich so, dass nicht alle schaffen werden können, weil es ganz normal ist, wenn so ein Riesenumbruch da ist?
Ja, man hat ja heute auch eine Zweiteilung, ich sag mal, zwischen Vertrieb und Netz. Ja. Viele EVUs haben ja natürlich beides und haben ein Margengeschäft, was im Netz liegt und dann ein Vertriebsgeschäft, wo es schwierig ist, die Margen schwanken da, vor allen Dingen die Kosten, neue Kunden zu bekommen oder auch sogenannte Wechslerkunden ist natürlich das, was immer problematisch ist. Letztlich glaube ich schon, dass der Bereich Vertrieb, dass du da sehr stark schon in Richtung, ich eigentlich sage, eine Software-Company gehen musst. Und da wird es Konsolidierungen geben.
Ne? Was meinst du mit Software Company? Also, dass ich eigentlich nur noch Software bin als Stadtwerkevertrieb quasi. Eine gute Plattform, gute Website mit viel Self-Service-Funktionen.
Genau. Ja? Und man fragt heute oftmals ja so nach den neuen Geschäftsmodellen. Aber das, was ja eine Basis, was andere vorgemacht haben, ist eigentlich, wenn du guten, einfachen Service und Produkte anbietest und du kannst dann Interaktionen zwischen Nutzern und Kunden dir anschauen, dann hast du ja Informationen und gewinnst eigentlich neue Kunden, baust dein Geschäft auf. Mhm. Eigentlich ist das, ich meine, guck dir Uber oder Ähnliches an, die hat eine Plattform, die hat auch nicht 25 Millionen gekostet, die hat im ersten Schritt kleines Geld gekostet und auf Basis dieser gut funktionierenden, einfachen, simplen Services oder auch Customer Experience, wie man so schön sagt, haben die skaliert. Ne? Warum soll das in einem Geschäft, was Commodity heute vornehmlich ist, nicht auch einfach funktionieren?
Du hast völlig recht. Ich meine, wenn man sich das anguckt, ist es ja einfach eine Commodity. Das ist ja bei Airbnb oder Uber, bei diesen Beispielen, da ist es ja noch fast komplizierter als diese Kilowattstunde, die sie da sozusagen
natürlich,
mit so einer Software Company abwickeln. Ne? Okay, oft ist es bei uns so, dass wenn auch so Geschäftsführer oder Vorstände vielleicht auch von so einem Stadtwerk vielleicht diesen Masterplan für sich so entwickelt haben, dass sie auch unheimliche Schwierigkeiten haben, das mit ihren ganzen kommunalen Anteilseignern irgendwie übereinzukriegen. Und wir sehen oft, dass eigentlich müsste man noch quasi in der Stadt bei dem ganzen, in der Verwaltung, in den Gremien auch Ansätze und Überzeugungsarbeit zu leisten. Siehst du das auch als wichtigen Erfolgsfaktor? Oder wie nehmt ihr das wahr, diese politische Komponente, die ja immer noch dahinter hängt, oft bei diesen Unternehmen, im Gegensatz jetzt zu, keine Ahnung, wenn man eine Automobil, Branche bist, da hast du es ja vielleicht nicht so ausgeprägt, dieses ganze kommunale.
Sehe ich ähnlich wie du. Ich würde aber schon sagen, die sehen natürlich den Bedarf und die beschäftigen sich auch intensiv mit dem Thema. Was halt schwierig ist, wenn du, du brauchst halt auch Zugang zu Informationen oder Erfahrungen, was neue Technologien angeht und um einfach beurteilen zu können, ist das sinnvoll oder nicht. Also ich würde aus der Praxis immer mal sagen, wer kann heute valide beurteilen, ob es beispielsweise 25 Millionen kostet, eine neue Plattform hinzustellen für ein Vertriebsgeschäft, was nur Strom und Gas macht, oder kann ich das auch für 200.000 Euro realisieren? Mhm. Ne? Und da gibt es einen Clash zwischen, was die Branche natürlich hat, möchte ich alte Prozesse in neue Technologien umwandeln, oder bin ich bereit zu sagen, okay, ich denke in einfach neuen Fähigkeiten, die ich brauche und kann mir darauf eine Plattform aufbauen. Und da bedarf es, glaube ich, Hilfe. Ich glaube, oftmals wird viel, viel zu hoch eingeschätzt, was es eigentlich benötigt,
das wird um einfach richtig groß im Kopf zu
sein. Ja, es ist ja auch in der Vergangenheit so gewesen, dass IT-Projekte immer zwischen 3 bis 5 Jahren gedauert haben und einen hohen zweistelligen Millionenbetrag gekostet haben. Ne? So, das muss auch Veränderungen eigentlich in die Köpfe rein, dass ich heute auch mit gerade mit kleinen Mitteln da anders agieren kann. Ne? Ich werde auch oftmals von Kunden gefragt, die sagen dann, ja, aber ich bin ja klein, ich bin ja ein Stadtwerk.
Ich kann nichts tun, ne? Oder ich habe so, nicht die Mittel oder so.
Ja. Eigentlich hat gerade ein kleines Stadtwerk, weil sie auch von den Strukturen her natürlich sich vielleicht noch mal ein bisschen schneller bewegen könnten, gute Voraussetzungen, sich dieser Transformation zu stellen und es nicht an einem Punkt, wo man sagt, ihr seid eigentlich ein Stück weit verloren und man weiß nicht, wo die Reise dort hingeht.
Also nicht immer nur nach Köln oder München gucken und sagen, die schaffen es vielleicht, aber ich habe ja die Leute oder habe das Zeug nicht, was man braucht.
Okay. Es gibt auch einige, die das super vorgemacht haben. Also ich nenne jetzt den Namen nicht, aber es gibt ein Stadtwerk, was über 300.000 Kunden innerhalb eines Jahres gewonnen hat, die eine sehr, sehr gute Cost-to-Acquire und Cost-to-Serve-Struktur haben, viele Wechslerkunden gewonnen haben, wo man eigentlich immer sagt, okay, die möchte ich nicht, weil die gehen auch sehr schnell wieder und eigentlich ist die Prämie und der Bonus sehr hoch, den ich zahle und dann habe ich da nichts von und die genau das Gegenteil beweisen. Das heißt, es gibt diese Ansätze und es gibt auch diese Architekturen und Plattformen. Ich muss natürlich aber auch einen gewissen Mut haben, vielleicht mal neue Sachen dann halt auch wirklich fokussiert anzugehen.
Aber das, wovon du jetzt sprichst, ist auch Commodity wieder. Also kennt ihr Stadtwerke, Energieversorgungsunternehmen, die auch wirklich mit so, sag ich mal, neuen Produkten, mit Energiedienstleistungen auch mal signifikant, sag ich mal, Erfolg und Kunden und damit auch Erlöse gewonnen haben, sodass sich das auch mal so ein bisschen nivelliert, dass man irgendwann mal sagen kann, ja, ich mache die Hälfte meines Umsatzes mit Commodity-Vertrieb, aber die andere Hälfte mache ich schon mit Energiedienstleistung und vielleicht wird das auch irgendwann sich umkehren, dass ich nur noch ganz wenig mache oder 10-20% mit KWHs und den Rest mit Dienstleistung.
Es gibt Beispiele, die tatsächlich mit Shops, also nicht mit Energiedienstleistung, aber die da gute Kombinationen gefunden haben. Mhm. Was mir persönlich gut gefällt, ich kenne auch ein Beispiel aus dem Bereich Smart Home Konfigurator, wo ich von einem Kunden halt weiß, dass das sehr, sehr gut funktioniert, weil es sehr einfach ist. Du kannst zum Beispiel einfach angeben, ich habe 5 Geräte an 5 Steckdosen, da möchte ich noch Licht, Heizung und Ähnliches steuern. Es zeigt dir einen Preis, ein schönes Paket, was ich damit machen kann, wie es installiert wird, 2 Klicks. Das macht Spaß. Das nutzt man gerne. Und
Aber macht er damit so viel Umsatz, dass das auch merkbar ist im Wirtschaftsplan?
also in seinem Rahmen, ja, wo er ist, schon. Es ist ein guter unterstützender Baustein. Mhm. Es ist nichts, wo sie aktuell überregional mit agieren. Es ist aber auch ein Versorger, der auf sein, sag ich mal, Stammgebiet fokussiert
arbeitet. Viele fragen ja, oder ich habe es ja auch aufgeschrieben immer noch, ja Timo, hat jemand das schon geschafft? Hat jemand irgendwie irgendwas gefunden, eine Produktkombination, ein Plattformmodell, was irgendwie neu ist, was anders ist als früher und hat irgendwie diesen digitalen Sprung geschafft? Ich frage mich da in dem Zusammenhang manchmal so, wenn ich mir Sonnen angucke, ja, das ist ja mal so ein Beispiel, die jetzt mit diesen Prosumern und mit dieser Plattform und den Batterien da reüssiert sind, hätte sowas auch nicht ein Stadtwerk machen können, wenn sich so selbst neu erfinden, mal davon abgesehen, ob das jetzt erfolgreich ist oder wird oder bleibt, sind ja jetzt so bei Shell, glaube ich. Glaubst du, ein Stadtwerk hätte das auch geschafft oder mehrere Stadtwerke, sich so fundamental zu verändern und sagen, ja, ich mache jetzt nicht mehr KWH-Vertrieb, sondern ich verkaufe Batterien und PV und mache eine Prosumer-Community auf?
Glaube ich schon, dass das möglich ist, weil es ja auch in dem, sag ich mal, Startup- oder Scale-Up-Umfeld Beispiele gibt, wo Versorger involviert waren. Und ich würde aber auch mal eine Lanze für die Branche brechen. Wir haben zwei der ganz großen Versorger, die haben ihr Vertriebsgeschäft Greenfield komplett neu aufgestellt. Mhm. Ne? Also da muss man auch sagen, welcher DAX-Konzern aus einer anderen Branche hat den Mut gehabt, den Weg zu gehen. Also ich glaube, so rückschrittlich sind wir dann natürlich auch nicht. Und da passiert eine ganze Menge. Und auch da kann man Sachen übertragen. Ne? Ich würde auch sagen, es gibt ja einen großen neuen Abrechnungsdienstleister auch im Markt, der mit einem Zusammenschluss mit General Atlantic auch vormacht, dass auch da hier aus unserer Branche richtig was passieren kann und auch technologisch was passiert und kommt. Also ich hätte die Frage so ein bisschen umgedreht und hätte gesagt, so, wir brauchen mehr dieser guten Sachen. Aber da ist schon einiges auch passiert und
im Umbruch. Ne? Es ist immer so, wenn man sich mit den neuen Dingen beschäftigt und man viel liest und guckt zu anderen, dann wird das Bild von der eigenen Situation halt immer so ein bisschen schlechter. Oder man hat irgendwie man verliert so ein bisschen auch den Blick für die Dinge, die geschafft wurden. Ne? Das ist sicherlich auch richtig. Gut, jetzt haben wir so den Bereich, wie mache ich jetzt das eigentlich konkret? Du hast schon mal so ein paar Sachen jetzt so angesprochen, wie das manche machen. Aber kannst du, also so, wo du meintest, dass sie sozusagen sich die Felder angucken, wo sie sich verbessern oder so, aber können wir noch mal so kurz zurückgehen, wenn jetzt so ein Stadtwerk völlig noch gar nichts gemacht hat in der Situation? Gleich 100.000 Einwohner, 200.000 Einwohner Stadtwerk. Was wären so die ersten Schritte, die du empfehlen könntest jetzt, die auch unabhängig von der konkreten Situation sind, wo du gesagt hast oder wo ihr gesehen habt jetzt in der Vergangenheit, das sind eigentlich vernünftige erste 3-4 Schritte, von denen aus man dann weitermachen kann.
Ja, also ich hatte ja anfangs mal gesagt, also die meisten haben ja wirklich schon Sachen ausprobiert, aber ich versuche mal, es gibt 4 Schritte. Die eine ist zu sagen, wenn du eine gute Strategie und eine Vision hast, zum Beispiel, ich möchte tolle Produkte für meine Kunden erstellen, die einfach zu nutzen sind und auf digitalen Kanälen verfügbar sind oder funktionieren. Ja. So, das ist ein Schritt. Dann wäre für mich ein zweiter Schritt zu sagen, das, was ich vorhin mit Fähigkeiten beschrieben habe. Ich muss mir überlegen, welche Kanäle brauche ich. Was muss ich vielleicht im Bereich Daten auch können? Welche Arbeitsweisen habe ich? Also so eine Fähigkeiten-Mappe. Mhm. So, dann, bevor ich jetzt wirklich in den Technologiebereich gehe, überlege ich mir, was sind moderne Prinzipien, die ich erstmal nutzen will, um letztlich eine Softwarelösung zu haben. Sowas wie, ich gehe in die Cloud, ich nutze modulare Systeme, sowas wie Loose Coupling, Microservices, leicht wartbar. Lose Kopplung, also dass Systeme, du nicht so monolithisch, die ich einfach miteinander verbinden kann, über moderne Schnittstellen, was wie APIs First und was man so Buzzwörter hört. So, wenn ich diese Prinzipien habe, dann gehe ich in die Softwareauswahl. Dann sage ich, okay, jetzt nehme ich Abrechnungssystem A, CRM B und. So, das ist eigentlich relativ simpel als, ich sag mal, großes ganzes Bild zu sagen, da kann ich mich nicht verlieren, wenn ich in dieser Sequenz vorgehe. Mhm. Und ich brauche es nicht in großen Schritten machen, ich kann auch da kleine an jedem Punkt gehen.
Ne? Ja. Ich stelle mir das nur gerade so vor, also ein klassisches Stadtwerk, wie ich es immer vor Augen habe, wirklich, die haben in der Regel immer sehr, sehr viel zu tun, zu wenig Leute für alles, also diese Regulierung, überhaupt das ganze Ding am Laufen zu halten, haben natürlich ihre klassischen Abrechnungssoftware, ihre Schleupen, ihre Sobtimps, da gibt es in der Energiewirtschaft die klassischen alten IT-Systeme, sehr siloartig noch, manchmal sind die dann auch so ausgelagert in irgendwelche Rechenzentren, Betrieben, vielleicht auch mit anderen zusammen. Da merke ich halt schon immer, dass da ein sehr großer, also da wird sehr vorsichtig agiert, dass bevor man jetzt mal sagt, wir ändern jetzt unser Abrechnungssystem oder die ganze Systemlandschaft wird jetzt so ein bisschen, wir entkoppeln die, machen das kleiner, verbinden es lose miteinander. Ja, dass er sich einfach immer noch viele, einfach wie im Ochs vorm Berg stehen, zu sagen, wie soll ich das bewältigen? Oft fühlen sie sich auch richtig ausgeliefert, dem Softwarelieferanten. Wenn von denen nichts kommt, ist oft so, also wenn ich jetzt sage, es gibt diese Power Clouds oder diese NMAX, so Cloud, Mobile First basierte kleine Startups, die sich jetzt auch in der Energiewirtschaft tummeln. Das ist immer noch ein Riesenschritt von dem klassischen monolithischen System, die da jetzt tagtäglich natürlich noch funktionieren, die Abrechnung sauber raushauen. Die wollen ja auch keinen Stress haben, dass das jetzt irgendwie regulatorisch angreifbar ist. Dann da jetzt zu wechseln und zu sagen, ja, wie schaffe ich den Schritt auf das Nächste? Da muss man nicht doch manchmal auch einen großen Cut machen? Weil wie willst du es mit kleinen Schritten machen, wenn du da so ein System hast? Kannst du natürlich eine Parallelwelt aufbauen, aber dann hast du irgendwie so eine Migration. Ich stelle mir das immer so, wenn ich mir das so...
Fang mit einem Beispiel vielleicht an. Ja. Also den Schritt musst du dann natürlich gehen, aber... Ja. Nimm diese Pyramide oder diese Schritte im Kleinen. Sag zum Beispiel, ich dekliniere das mal durch für ein Kundenportal.
Ja.
So. Dann kann ich mir angucken, wenn ich damit quasi fertig bin und habe gesehen, okay, was für eine Veränderung entsteht dadurch und habe ich einen positiven Effekt. Dann ist der Schritt in diese Ausweitung, ich sag mal, der Fähigkeiten andere Projekte natürlich auch ein besserer oder ein einfacher. Aber ansonsten fände ich es zu einfach, glaube ich, zu sagen, naja, die müssen schon einen ganz großen Schritt oder so ähnlich, wie du das beschrieben hast, da eigentlich machen. Ne? Also nimm dir irgendwas raus, wo du sagst, okay, das hat auch einen Wert für mich und ich glaube, daran sehe ich die Veränderung, wenn das gut funktioniert. Und das kennst du vielleicht von dir selber, wenn dann positive Sachen entstehen, das kenne ich vor allen Dingen auch aus dem Bereich Scrum, agilen Arbeiten, ja. dann fällt es dir viel leichter, es größer zu machen und weiter auszuprobieren. Ne?
Noch eine letzte Frage vielleicht, dann können wir mit dir mal so ein bisschen weitermachen, Florian. Weil du es gerade sagst, auch das agile Strukturen, Scrum, wie schätzt du dieses ganze Kulturthema bei dieser digitalen Transformation? Ich meine, es ist wahrscheinlich banal gesagt, es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, aber wie gehe ich das an, wenn ich jetzt zum Beispiel auch so neue Frameworks ausprobieren will, wie agiles Arbeiten? Dahinter stehen ja wirklich Hierarchien, alte Eckbüros und so, alte Vorstellungen. Ich kann eben was sagen, ich kann pullen oder ich kann pushen und heute sind nur noch pullen, also ich ziehe mir nur noch Aufgaben. Es ist ja massiv, was du da an Coaching-Aufwand, an Zeit investieren musst, oder?
Absolut, aber du musst ganz oben anfangen und die Ebene auch mit einbinden, weil was oftmals passiert ist, du hast so ein agiles Team, die sollen dann befähigt sein, sage ich mal, eine Lösung oder ein Produkt zu gestalten und dann haben die tatsächlich was gemacht und dann wird zurückgerudert, dann sagt man, ja, haben die sich denn abgestimmt mit dem Abteilungsleiter? Weiß das denn der Hauptabteilungsleiter? Ja, genau. Kennt das Rolloutboard, hat der Geschäftsführer es gesehen. So, das heißt, da musst du natürlich ganz oben auch anfangen zu sagen, okay, das sorgt jetzt für andere Spielregeln. Das ist, glaube ich, mal ein Punkt. Und dann ein zweiter Punkt, der mir aber auch sehr wichtig ist, zu sagen, ich glaube, wir unterschätzen sehr oft auch die bestehenden Mitarbeiter, wie anpassungsfähig die sind, wenn die merken, da passiert wirklich was. Also Ich habe ein Projekt selber mit 40 Monteuren im Netzservice gemacht. Und
wo man jetzt denkt, Monteure, die, ja, man hat dann vielleicht den Eindruck, die schaffen es gar. Ja.
Super Projekt. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, wo die gesehen haben, wir haben 3 Sprints fertiggestellt, die Sachen kommen, die sind da, ich kann die Lösung ausprobieren, mein Input, den ich als Anwender gegeben habe, das wird hier umgesetzt. Ja. Ab dem Moment ist das Eis gebrochen und ich glaube, das unterschätzt man auch immer. Man ist sehr immer so in der Diskussion, Altersunterschied spielt eine Rolle. Ja. Ich glaube, das ist alles gar nicht so entscheidend. Es ist wichtig, dass wenn du Leute aktiv einbindest, dass auch was passiert und dass das keine Trockenübung ist.
Oder wenn du Scrum Master bist, der ja Hindernisse fürs Team aus dem Weg räumen soll, dass diese Hindernisse dann auch irgendwann mal weg sind, die vielleicht jahrelang da waren. Der muss natürlich dann das auch lösen können mit dem bestehenden Management irgendwo. Ne?
Ich kenne ein Scrum-Team von einem Kunde, die sollten an einem Portal arbeiten, aber die hatten keine Entwickler in dem Team und arbeiten eigentlich auch gar nicht an dem Portal. Das heißt, die machen nur Trockenübungen und identifizieren Punkte, wo sie sagen, da könnte es Bedarf geben, das anders zu machen.
Ja.
Und dann gibt es aber, das Unternehmen kauft das Portal beim Softwarelieferanten ein, was Releases alle 1,5 Jahre macht und dann sagen die, ja, wir berücksichtigen das mal. Da brauche ich mich nicht wundern, wenn die Mitarbeiter sagen, die Methode und da habe ich keine Lust zu, weil es passiert ja
nicht. Genau, du wartest erstmal 1,5 Jahre. Ja. Du kannst dir dann 2-wöchigen Sprint geben, aber
ja.
Genau, oder wenn der Entwickler da nicht am Tisch ist. Und manchmal ist es dann wirklich auch so, dass du natürlich dann Strukturen verändern musst. Und dann, das ist ja auch Personal oder Menschen, die sich dann bewegen müssen. Ja? Das sind ja keine kleinen Sachen wie, ich brauche jetzt irgendwie einen extra Raum oder ich brauche ein tolles Display oder so. Ich brauche irgendwie, aber wenn du einen Entwickler im Team brauchst, dann muss ja irgendwas im Unternehmen hart geschehen. Entweder er muss irgendwo weg, er muss eingestellt werden. Und das sind ja schon Sachen, die dann relevant sind. Aber wenn das natürlich funktioniert und jemand sieht, okay, es passiert was in kurzer Abfolge, kann ich das bestätigen, wie vorhin gesagt, dann kommt auch so ein bisschen Teamgeist und wieder so ein bisschen Spaß auf. Okay, ich schwenke mal zum Florian. Wir haben jetzt die ganze Zeit so ein bisschen über Digitalisierung geredet. Das ist ja so das ganz große Thema, wie sich das alles verändert in der Gesellschaft, dann auch in Unternehmen. Und jetzt ist nochmal das Thema ja so dieses Innovationsmanagement oder die neuen Dinge dann finden, weil digitalisiert wird ja auch das Alte sozusagen. Ne? Also das alte Kerngeschäft, das Commodity-Geschäft, das ist jetzt nicht nur dadurch, es verändert sich durch die Digitalisierung, aber ich brauche ja auch ganz neue Ansätze. Und jetzt ist nächste Woche, da seid ihr auch dabei, tollerweise, unser Stadtwerke Innovators Day, wo wir versuchen, so die Leute, die das machen sollen, die den Auftrag haben, in dem Stadtwerk so ein bisschen zu vernetzen und zusammenzubringen. Und da haben wir so ein bisschen das Motto geprägt, das Leben so als Innovator ist hart, das Leben als Stadtwerke Innovator ist noch härter. Könntest du das bestätigen, diesen laxen Spruch? Es ist noch schwieriger als woanders, in Stadtwerken und Energieversorgern Innovation zu machen?
Ich würde den Spruch sogar noch ergänzen und erweitern und sagen, das Leben als Innovator in einem Stadtwerk ist am allerhärtesten.
Ja, witzig, warum?
Aus dem Grund heraus, wenn du das klassische EVU oder Stadtwerk siehst, hast du zumeist starre Strukturen, du hast ein verstaubtes oder älteres Mindset und du hast zwar den Wunsch nach Innovation und nach Veränderung, aber du hast nicht den Willen.
Manchmal hast du auch den Auftrag natürlich, du sollst irgendwie das Neue machen.
Ne? Genau. Ja. Und ein plakatives Bild, was mir da einfällt, was ich neulich gesehen hatte, was das sehr gut beschreibt. Du hast ein großes Auditorium, ein Speaker oben auf der Bühne, der fragt, wer möchte denn Veränderung? Ja, alle heben die Hände, 100%.
Ja.
Dann stellt er die zweite Frage, wer möchte sich denn verändern? Es geht keine Hand hoch.
Ja.
Und das ist sicherlich genau dieses Debakel, in dem ein Innovator in einem Stadtwerk oder Energieversorgungsunternehmen steckt. Ja, und oft ist es eben die Herausforderung, das Problem als Innovationsmanager, gerade bei den kleineren oder mittleren, es ist keine Fulltime-Beschäftigung. Man hat die Ehre, den Titel Innovationsmanager zu tragen.
Ab 16
Uhr. Muss das neben dem Tagesgeschäft machen oder eventuell ist es dann die Halbtagskraft, die das noch zu 20% machen und soll dann mit einer riesigen Erwartungshaltung den kompletten Laden sozusagen neu aufräumen und strukturieren. Und das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit.
Was hast du denn gesehen draußen, so was, wo es gut gelaufen ist, wo man sagt, was so Erfolgsfaktoren sind für so ein Innovationsteam, wenn man das aufsetzen möchte. Gibt es da so Sachen, wo du sagst, hey, das funktioniert gut?
Ich denke, das Wichtigste, und das hatte Philipp gerade auch schon angesprochen, im Hinblick auf agiles Mindset, das ist nicht das Kapital, das ist nicht das Budget, also in nachgelagerter Priorisierung natürlich, sondern das A und O ist die Unterstützung von oben, vom Top-Management, vom Board und die Freigabe und der Wille zu sagen, ja, wir möchten und wir unterstützen das. Ja. Mhm. Das ist die absolute Priorität Nummer eins. Und wenn das dann gegeben ist, dann muss man mit einem klaren Arbeitsauftrag an die entsprechenden Personen, an Abteilung Unternehmensentwicklung, an die Berater etc., je nachdem, wer das dann einführen, implementieren soll. Ja. Mhm. Hinblick, was ist die Erwartungshaltung? Ja, sollt ihr innovieren im Hinblick Kosten einsparen? Sollt ihr innovieren im Hinblick neue Geschäftsmodelle entdecken? Ja, was sind eure Leitplanken? Wollt ihr 100 kleine Projekte machen? Oder sagen wir, nein, wir sind jetzt nur im Bereich Mobilität unterwegs, wollen hier wirklich der Ansprechpartner in der Region für unsere Kunden werden? Ja. Und das sind einfach die erheblichen und wahnsinnig wichtigen Vorgaben, Orientierungspunkte, die man am Anfang klar definieren muss, damit man vor allem dann eben auch kurzfristig und schnell Ergebnisse erzielt.
Was du ansprichst, ist, glaube ich, so ein bisschen das, ich glaube, ich habe das mal so gelesen, dass man am Anfang so eine These braucht, wo ich überhaupt rein will, in welche Märkte, wo will ich gucken, nach welchen Dingen und auch wo will ich nicht rein. Meine Erfahrung ist so ein bisschen, dass das oft auch fehlt, weil oder ich fange nochmal neu an. Es ist so, oft wird es so vorgegeben, dass ich so dieses inkrementelle Innovieren habe. Mhm. Ne? Also das, wo ich immer denke, okay, man kann gewisse Prozesse neu bauen und so kleine Veränderungen, Verbesserungen machen, alles wunderbar. Aber wenn man immer sieht, wo die Stadtwerke sozusagen jetzt sind mit ihrem Commodity-Geschäft und wie das sozusagen abschmilzt und wie die Konkurrenz größer wird, frage ich mich immer so ein bisschen, müsste dieser Ausgangspunkt oder wie dick muss das eigentlich sein, was wie der Suchauftrag ist? Also reicht es aus eurer Sicht aus, ja, mach Innovation, mach und geh nach innen, versuch irgendwie Kosten einzusparen oder geh raus und suche neue Geschäftsmodelle für das ganze Unternehmen. Wie siehst du das?
Ich glaube, ich würde da jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und einheitliches Verständnis zum Thema Innovation versuchen zu erklären, weil Innovation ist ein inflationär verwendeter Begriff, genauso wie Digitalisierung, wie digitale Transformation, wie Nachhaltigkeit, wie Dieselskandal etc. Ja. Und wenn man 10 Personen zu dem Begriff und zum Verständnis Innovation fragt, erhält man 20 unterschiedliche Aussagen.
Und was sagst du dann? Lass uns einigen auf...
Das Wichtige, ich versuche mal eine Herleitung, ist, es gibt, der erste Schritt ist immer die Invention. Ja? Als Beispiel, zum Beispiel ein Entwickler setzt sich hin zu Hause, abends am Wochenende, entwickelt einen neuen Blockchain-basierten Stromtarif, wo man auf der App direkt sehen kann, okay, die 5 Kilowattstunden, die ich gerade ziehe, das sind 2 davon PV und 3 sind Windkraft.
Oder Wind,
Das ist die klassische Invention. Wenn der Entwickler jetzt hingeht zu einem Stadtwerk und sagt, hier, ich habe neue Idee für euch, aber ich brauche die Ressourcen, ich brauche natürlich Kapital, aber ich bringe das Know-how mit, ich bringe das agile Mindset mit. Wollen wir denn mal einen Piloten, Proof of Concept aufbauen? Und der Stadtwerk sagt, super Idee, mach mal, klar. Und das wird in den ersten 2-3 Versorgern ausgerollt. Man hat die ersten 1.000, 2.000 Kunden. Dann sprechen wir von der Innovation. Ja? Mhm. Und wenn es dann weitergeht im Hinblick auf andere Versorger, andere Industrien, eignen sich das an. Es geht in Smart-Home-Produkte mit rein, wo man diesen anfänglich simple Idee weiter ausbaut, komplexere Produkte mitentwickelt. Dann ist es die Diffusion. Ja?
Okay.
Und jetzt hast du ja auch schon mit reingebracht, inkrementelle Innovation und radikale Innovation.
Genau.
Da ist es wichtig zu sagen, die inkrementelle Innovation, das ist nur die stückweise Verbesserung.
Richtig.
Ja? Bleiben wir bei einem Vertrieb, der implementiert jetzt einen Chatbot.
Genau.
Ja? Das würde ich heute Status Quo als inkrementelle Innovation sehen. Man kann sich den Service einkaufen über Softwareentwicklungshäuser. Es ist eine Verbesserung des Kundenservices, es ist eine Verbesserung der Antwortgeschwindigkeit. Wenn wir sagen, jetzt gehen wir aber in eine disruptive Innovation, in was Radikales, was wäre das dann auf das gleiche Beispiel? Würde ich sagen, wenn wir hingehen und sagen, der Chatbot ist von anno dazu mal, wir entwickeln jetzt ein Hologramm, was beim Kunden im Wohnzimmer steht und als Servicemitarbeiter alle Fragen beantwortet. Mhm. Und dann ist die Frage, braucht das ein Stadtwerk, muss das ein Stadtwerk machen?
Ja.
Das vielleicht einmal zum Hintergrund.
Ich würde vielleicht noch einen Einschub machen, gerade wo du gesagt hast, radikale Innovationen. Ne? So in der Praxis, man sieht schon, dass sich Energieversorger auch viel mit Sachen beschäftigen. Gerade du hattest mal über Blockchain gesprochen, wo du sagst, okay, muss ich mich da zu einem Zeitpunkt jetzt eigentlich mit beschäftigen oder vor 2-3 Jahren? Ich will noch mal ein bisschen zurückgehen auf dieses, wenn du kannst radikale Innovationen machen, aber wenn du ein Haus hast, was nicht auf einem soliden Fundament gebaut ist, und du hast dann oben auf dem Dach viele radikale Sachen, dann bricht es noch schneller ein als vorher. Ne? Da sollte man mit Sicherheit auch vorsichtig sein und sagen, okay, wann ist wirklich was notwendig und muss ich nicht eigentlich mal, du hast es glaube ich selber so schön als auch sehr guter Service, ne? Self-Service oder wie auch immer, muss ich das nicht erstmal als Standard haben, um dann oben einen draufzusetzen?
Ja, also finde ich auch gut das Bild, kann ja voll nachvollziehen, so dass man dann seine Hausaufgaben macht, erstmal in dem Kerngeschäft und da auch wirklich jeden einzelnen Bereich so ein bisschen deutlich auch nach vorne bringt. Ich frage mich immer nur, wie lange Zeit gibt ihr denen denn eigentlich dafür? Wenn man sagt, ja, machen wir erstmal 5 Jahre lang, bringst du das Fundament, sag ich mal, auf den neuesten Stand und dann guckst du dir mal neue Sachen an. Wie viel Zeit gibt man so einem Innovationsteam, jetzt wirklich Dinge zu finden, zu entwickeln und zu implementieren, die auch irgendwie nachhaltig im Wirtschaftsplan so sichtbar sind?
Ich denke, die Frage ist ganz klar in die Richtung, was ist denn die Erwartungshaltung an dieses Innovationsteam?
Ja, genau.
Ist es wirklich von der Geschäftsführung zu sagen, wir geben euch jetzt Budget, wir geben euch Freiheiten, wir geben euch neue Arbeitsweisen, Methoden, aber wir erwarten von euch auch ganz klar innerhalb von 2 Jahren mindestens 3 neue Geschäftsmodelle mit Umsatzerlös an 10% unseres Unternehmens zu etablieren.
Siehst du dann sowas, was du jetzt zuletzt gesagt hast? Könnt ihr das sehen, dass solche Aufträge rausgehen? Ich habe selten gesehen, dass das gesagt wurde, pass mal auf, so wie man hat ja immer das klassische Beispiel bei Pharmaherstellern, wo irgendwann die Lizenz abläuft und man weiß, da geht der Umsatz runter. Du weißt, in 3 Jahren brauche ich ein neues Medikament und das muss den Umsatz vom Alten sozusagen stützen. Also, gibt es das auch, hast du das beobachtet im Energiebereich, dass wirklich gesagt wurde, in 3 Jahren brauche ich da wirklich 30% meines Umsatzes aus dem Ding, was ihr jetzt sucht und findet vielleicht?
Sieht man natürlich auch viele Innovationsabteilungen, die dann daran scheitern, weil das meines Erachtens viel zu kurz gedacht ist. Also Innovationsmanagement ist ja ein Teil im Rahmen dieser kompletten digitalen Transformation. Ja. Also digitale Transformation als solches heißt ja nichts anderes. Die Prozesse, die Organisation, das Mindset, das neue Denken, neue Geschäftsmodelle einheitlich aufeinander abzustimmen. Ja. Mhm. Und da sind ja nicht nur neue Geschäftsmodelle ein Teil davon, sondern es ist ja genauso dieses agile Arbeiten. Philipp hat ja das angesprochen, es ist neues kundenzentrierte Denken und es geht natürlich auch um Kosteneinsparung. Das sind ja genauso Innovationen, die mit eingehören. Und wichtig ist es hier, einen klaren Arbeitsauftrag zu generieren. Wenn das im Hinblick auf neue Geschäftsmodelle geht, ist es aber auch ganz wichtig, nicht die klassischen KPIs aus dem Controlling anzusetzen, sondern aber hier schau mal, im Commodity-Geschäft haben wir eine Marge von X%, das erwarte ich von dir auch.
Genau. Ja?
Und das erwarte ich nicht in 5 Jahren, sondern übermorgen, weil das haben wir.
Genau.
Und das ist falsch. Ja? Also hier braucht man andere Freiheitsgrade, weil das nachhaltig entwickelt und implementiert werden soll.
Mhm. Du wolltest noch was sagen?
Ja, also Zustimmung da, aber du hattest nochmal gefragt, was brauchst denn eigentlich oder Kostenähnliches? Ich bin der festen Überzeugung, dass gerade bei einigen Stadtwerken, wenn man sich ein laufendes Jahresbudget für IT-Projekte ansieht,
wenn man das nimmt,
dass man mit dem Jahres- oder lass uns sagen, ein Jahres- oder 2-Jahres-Budget eigentlich, wenn du es richtig gut machst, lässt sich eine Architekturplattform komplett neu aufbauen.
Das heißt, du musst ja on top nehmen. Du hast diese Kosten für deinen IT-Park.
Nein, ich vergleiche, was sie heute tun mit dem Budget, was sie haben.
Ja.
Und es ist oftmals ist einfach verpufft, weil es geht nicht in eine Skalierung. Ne? Es ist ein Pilot und ähnliches. Wenn du das nimmst und würdest an dieser Grundsubstanz arbeiten, ne, dann wärst du in der Lage, das Greenfield völlig neu aufzustellen und dich radikal zu verändern. Ne? Das Problem ist, das glaubt dir ja erstmal keiner, weil da bist du wieder in der Diskussion und sagst, ja, in der Vergangenheit, wir haben ja immer 5-Jahres-Projekte gemacht, das kennen wir, und das werden dann doch x Millionen. Genau. Ne? So, und das ist aber das, wo wir natürlich einen riesen Gap haben zwischen die Technologien, die sind unheimlich schnell viel, viel besser geworden, und Teile der Branche wissen nicht, was eigentlich möglich ist.
Mit kleineren Budgets.
Ja, auch mit kleineren Budgets außerhalb des Tellerrands. Wenn ich nicht diese Denke habe, ich muss meinen alten historischen 20 Jahre lang gelebten Prozess in irgendwas Neues übertragen. Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Ja, aber wenn ich hingehe auf den Punkt zu sagen, so, ich konzentriere mich auf einen Kunde oder einen Nutzer, was der will und was ich dafür brauche, dann ist es nicht so viel, und diese Unternehmen haben dann eigentlich sehr, sehr gute Budgets und viel Mittel, um was zu erreichen. Ja. Also da gibt es ja genügend Beispiele von Startups, die es vorgemacht haben. Also die haben nicht eine IT-Struktur oder Plattform erstmal mit Millionen aufgebaut und sind dann erfolgreich geworden, sondern die haben ein paar hunderttausend Euro reingesteckt, haben auch ein paar hunderttausend Kunden bedient, und sind dann in etliche Millionen Kunden und Ähnliches gegangen. Ne? Die Größe, die ein Stadtwerk, sag ich mal, mittelgroßes bis großes hat, wir sprechen ja da über 100 bis 300, 400, 500.000 Kunden.
Genau. Ja, also das ist auch ein guter Gedanke, weil ich meine, ich sitze jetzt hier mit euch und wir machen quasi Rundfunk, ja. Und das geht heute auch komplett mit den Technologien so viel einfacher, selber quasi Rundfunk zu machen oder Videos zu machen oder irgendwie, weiß ja jeder, wie es ist. Und eigentlich sowas, früher hat man halt gedacht, ja, ich brauche eine Kamera, ich brauche viel, viel Equipment, brauche Ausbildung. Und wenn man das überträgt, kann ich mir gut vorstellen, dass du auch nur mit dem Rechner so ein Stadtwerk aufmachen kannst, wenn du dich ein bisschen loslöst von dem, von der Denke oder von den Strukturen, die so die letzten 20 Jahre gebraucht hast. Thema Nutzerorientierung, das ist ja auch so ein Thema bei diesem ganzen Innovationsmanagement. Wie siehst du das da, Florian? Wie weit ist das schon gediehen, dieses vom versorgten Kunden zum normalen Kunden, zum wirklich hineinversetzen in so einen richtigen Nutzer? Siehst du da Fortschritte im Stadtwerk oder Energieumfeld, dass das trägt?
Man muss da sicherlich differenzieren. Differenzieren im Hinblick auf sag mal, die Zeit von vor 3, 4, 5 Jahren zu heute und dann aber auch nochmal auf die Bereiche, also ob jetzt Vertrieb oder Netz. Und ganz klar dann auch nochmal auf die Größe des Versorgers, ob wir jetzt von einem kleineren mit 50, 100 Mitarbeitern sprechen, von einem mittelgroßen oder von den großen. Ja. Ich behaupte, dass das Thema Nutzerzentrierung, Design Thinking, Agile, Scrum mittlerweile von jedem schon mal gehört wurde. Ja. Viele können es sicherlich auch richtig formulieren und definieren und wissen, was damit gemeint ist. Ja. Es gibt aber auch viele, für die es einfach noch ein offenes Buch ist als solches. Ich mache ganz oft die Erfahrung, wenn ich als Trainer und Facilitator mit Design Thinking Workshops bei Kunden bin, dass gerade auf der Vertriebsseite dieses Thema natürlich hochaktuell ist, weil die teilweise damit schon arbeiten, sich professionalisieren möchten oder jetzt damit starten möchten. Da hat man das offene Mindset, da kennt man natürlich auch neue Produkte und möchte das implementieren. Das heißt, das ist deutlich ausgeprägter. Wenn ich sowas auf Netzseite mache, klassischen Design Thinking Workshop, merkt man, es ist schwieriger, weil noch eher die Scheuklappen auf sind, weil man weniger nach rechts und links schaut, weil man aber auch selbst in den kreativen Sessions nicht über den Tellerrand hinausschaut und denkt, jetzt löse ich mich mal von dem Bekannten und von dem Bewährten und denke mal in ganz neue Perspektiven. Mhm. Also es ist besser als früher, aber es ist noch viel Ausbaupotenzial.
Ich spüre immer noch auch, dass mit unperfekten Sachen zum Kunden zu gehen oder sehr, sehr früh mit ihm zu sprechen, da ist immer noch eine ganz große Scheu, das einfach zu tun. Ne? Also da ist immer noch so dieses Thema, dass man einen gewissen Anspruch an sich selber hat oder den in die Kunden projiziert, dass sie denken, ja, das muss ja jetzt irgendwie schon irgendwie mit Hand und Fuß haben. Aber so mit diesem, ja, beim Design Thinking hat man ja manchmal nur so ein Marshmallow-Gerüst-Prototypen. Das merke ich immer, das ist schon noch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Man muss sehr viel Überzeugungskraft aufwenden. Ne? Und auch das Thema, finde ich, mit was man dann rausgeht, also dieses Hypothesen aufstellen und nicht immer sagen, ja, bei mir war es jahrelang so, ich wechsle meinen Stromanbieter nicht, also machen es die Kunden auch nicht, ich mag kein PV dabei, also dass man immer so dieses, ich als Führungskraft, als Geschäftsführer sehe irgendwas nicht für mich und meinem Umfeld, deswegen gibt es das da draußen auch nicht. Wie macht ihr das mit diesen Hypothesen und die man dann irgendwie validiert und dann auch misst, sozusagen, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln? Macht ihr das? Könnt ihr das so rüberbringen? Ich merke oft, dass der Wert manchmal nicht erkannt wird von einer falsifizierten Hypothese. Dass gesagt wird, ja Timo, jetzt ist toll, jetzt weißt du, dass sie das nicht wollen, aber was wollen wir denn jetzt eigentlich? Und dann ist immer das, diese Arbeit, die man da auch da reinsteckt, in Interviews und tolle Formulierungen und Beobachtungen, die wird dann gar nicht so gesehen. Oder so als gesparte Kosten sozusagen. Kannst du das bestätigen? Ist das auch so bei euch?
Ich kann das bestätigen, weil das Schwierige natürlich ist diese Abstraktion.
Ja? Ja, von mir zu,
oder? Früher wurde, es wurde heute auch schon diskutiert, immer langfristig geplant, man hatte Meilenstein, Wasserfahrplan,
wusste,
wann war es, in welcher Kalenderwoche, mit welchem Budget, mit welchen Ressourcen umgesetzt werden soll, entweder es wurde erreicht oder nicht erreicht, eskaliert und weitergemacht. Ja? Also, heute ist es ja so, über die klassischen agilen Ansätze, man kennt ein Ziel, aber man weiß nicht, wie es aussieht. Ja? Das heißt, man geht hin und sagt, ja, ich möchte, gehen wir zum Beispiel wieder zu neuen kundenzentrierten Interaktionsmöglichkeiten für den Vertrieb, ja, und sagt, ich möchte etwas etablieren, neu verbessern, ob das jetzt nachher ein Hologramm ist, ob das ein Chatbot ist, das weiß man oft ja gar nicht, weil das dann entwickelt wird. Das bietet Chancen, das bietet natürlich auch Risiken, ja, aber das ist ja das Schöne daran, dass man über die iterativen Steps, über das Prototypen dann auch schnell Ergebnisse erzielt mit geringem Einsatz und Risiko, was einem ermöglicht, früh auch wieder den Exit zu wählen oder nachzukorrigieren. Beispiel, hochaktuell, entwickeln gerade bei einem kleineren Versorger, die das jetzt initial ausprobieren wollten, weil das für die ganz neu war.
Was wollen die ausprobieren? Diese Methode?
Design Thinking, nutzerzentriert, also nicht zu sagen 2 Jahre Produktentwicklung, dann launchen, dann für Millionen auf die Nase fallen und erstmal 10 Jahre wieder verstecken, sagen, haben wir schon mal gemacht, hat nicht funktioniert, sondern genau den neuen Ansatz zu gehen, finde ich ganz, ganz toll, gerade in der Größe.
Und?
Wo wir ein Bündelprodukt entwickeln, Breitband und Strom. Ja. Du gehst als Endversorger auf die Seite, sagst als Singlehaushalt S, als Pärchen M und als Family XL-Tarif, hast alles aus einer Hand mit deinem Breitband- oder Internetanschluss als auch Stromtarif. Mhm. Ja, und das wirklich klassisch im iterativen Design-Thinking-Prozess mitentwickelt.
Also die gehen dann in die Fußgängerzone mit dieser groben Idee und...
Nutzerinterviews geführt, Personas abgeleitet, etc.
Ja, idealerweise probierst du das natürlich vielleicht auch irgendwo aus, wo du eine gewisse Live-Umgebung hast. Ne? Ich würde nochmal, wenn du ein Kundenportal hast und kannst über ein AB-Testing irgendwie 2 Oberflächen machen und du zeigst dem Mitarbeiter des Energieversorgers, guck mal, ich habe hier 2 Preismodelle oder 2 unterschiedliche Sachen gehabt. Das eine hat zu Abschluss X Prozent, das andere, dann ist natürlich viel, viel mehr Akzeptanz da.
Da musst du nicht lange
als
reden,
wenn du in einem reinen Design Thinking Workshop, ich sag mal, eine Mini-Befragung an Kunden hast und so, dann kommst du natürlich eher in die Diskussion rein, das, was du beschrieben hast. Wenn du einen Mix aus beiden, glaube ich, machst, sodass man es auch wirklich im Kleinen an echten Abschlüssen oder ähnliches siehst, was sie haben, dann untermauert das die Methodik halt einfach noch mehr.
Kann ich verstehen. Ne? Also, aber es ist natürlich auch schon High-End. Ne? Du hast so Design-Thinking-Phasen, wo du wirklich dich in so Nutzer reindenkst und mit Personas wirklich kreativ arbeitest und dann brauchst du wieder die Datenkompetenz und die Softwarekompetenz, um das in verschiedenen Softwareoberflächen AB-Testing, hört sich ja so leicht an, aber oft, wenn ich mir die vor Augen führe, wer das dann da macht, das ist auch erstmal für die so, hä, wie AB-Testing, wo ist meine Website, wo bin ich, wo sind die Daten?
Ja.
Das ist cool, wenn das so klappt, aber das setzt auch echt eine Menge Know-how voraus. Ne?
Also, kann man sich ja dann extern einkaufen.
Ja, genau. Ja, cool. Thema nochmal Innovationsmanagement, was meine Frage immer noch so ist, ist es eigentlich, kann man einfach erwarten, dass man, dass diese Innovationen eher so von innen kommen oder eher so von außen? Weil ich kann manchmal auch für mich so nachvollziehen, dass die Leute, die in dem System drin sind, dass die jetzt eigentlich gar nicht dafür geschaffen sind, quasi das Neue zu finden, weil sie ja in dem System drin sind und mit den entsprechenden Restriktionen. Wie würdest du das beurteilen? Ich bin da selbst immer nicht ganz klar. Manchmal tendiere ich so, ja klar, es muss ja von außen kommen, gerade wenn es so ein bisschen disruptiver oder grundsätzlicher wird, aber...
Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass beides betrachtet wird, weil natürlich kann man die Innovation von innen, da gibt es Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Nachteil ist ganz klar, man ist eben gefangen, man kennt die Strukturen, man ist nicht mehr innovativ, weil man in festen Gegebenheiten verankert ist. Auf der anderen Seite sind es aber natürlich genau die Key-Ressourcen, das Knowledge, die wissen, wie die Prozesse laufen, wo man was verändern kann. Und angefangen vom klassischen Vorschlagswesen ist ja auch schon eine Art der inkrementellen Innovation, bis hin dann aber auch zur Möglichkeit, Leute zu facilitieren, zu sagen, ihr habt pro Woche einen halben Tag, wo ihr euch wirklich frei nehmen könnt, um an neuen Ideen in Teams zu arbeiten. Ja, finde ich ganz wichtig. Auf der anderen Seite gibt es aber den zum Beispiel Open Innovation Ansatz, wo man ganz bewusst Kunden mit über Workshops, über Testingverfahren in die Produktentwicklung einbezieht, nach Feedback fragt oder dann auch schon wirklich bei der ganz frühphasigen Produktentwicklung gehen wir eigentlich in die richtige Richtung. Anderes Thema ist zum Beispiel Open Innovation Plattformen. Das heißt, das sind plattformgetriebene Tools, die kann man als Unternehmen lizenzbasiert implementieren. Hier geht es aber nicht darum, gib mir mal eine neue Idee zu kommunizieren, sondern für Probleme Lösungen zu finden. Das heißt, das Unternehmen postet entsprechendes Problem, beschreibt es im Detail und dann hat entweder eine explizite Peer Group oder Enduser wie du und ich die Möglichkeit, darauf zu antworten. Ein Beispiel: Für eine Leitwarte wurde ein neues Schichtsystem gesucht, weil die Mitarbeiter unzufrieden waren, resultierte in hohen Ausfallquoten, Krankheit, Fehltage etc. pp. Die haben dann einen Open Innovation Ansatz gewählt über eine entsprechende Plattform. Dann kamen über 60 Vorschläge rein und gewählt wurde letztendlich ein Vorschlag von einer Krankenschwester, die beschrieben hat, wie das Schichtsystem im Krankenhaus abläuft. Mhm. Das wurde dann adaptiert auf die Leitwarte und entsprechend umgesetzt. Mhm. Und das ist klassisch cool. Open Innovation, sich Input von außen holen, anpassen, modellieren, neu justieren und dann eben auch wirklich umsetzen.
Und wie beurteilst du, also cooles Beispiel, wie beurteilst du dieses Thema, diesen, gerade wenn es um neue Produkte, neue Geschäftsmodelle geht, so ein bisschen, wenn ich so Startups beobachte, wie die so wachsen und wenn du siehst, wie die agieren und mit welchem Biss und mit welcher, mit welcher Extrameile die permanent unterwegs sind, was man ja, ich kenne es von mir selber auch, ich habe mein Gehalt, bekomme alles, habe keine große Wette auf irgendein Geschäftsmodell, dass man den selbst intern gar nicht so hat, diesen letzten Biss auch noch mal rauszugehen und sich noch mal zu hinterfragen und also, manchmal denke ich, den brauchst du einfach, oder um auch wirklich mit verschiedenen Änderungen, also du machst ja auch immer so ein Pivot, dass du sagst, ich gehe raus, mit der Idee gehe wieder zurück, dann wieder zurückgestartet. Man braucht halt diesen Biss irgendwie, oder? Also diesen Entrepreneur-Biss, ich habe ja eine riesen Wette laufen, ich habe jetzt hier kein Einkommen gerade und das ist jetzt mein größtes Baby und ich muss da alles dran setzen, nicht mehr essen, nicht mehr schlafen, so die klassischen Sachen, die sind vielleicht ein bisschen Hollywood-like, aber mit den Leuten, mit denen ich spreche, die ein Startup hochziehen, da ist es halt zum Teil so, dass sie sagen, ja, gibt's halt nur Toastbrot ein paar Monate und hau rein und man schläft irgendwie vor dem Rechner ein und dann, wenn man aufwacht, macht man weiter. Ist das nicht auch, braucht man das nicht auch oft, um letztlich die letzten Meter auch immer noch zu gehen?
Es hat sicherlich seine Vor- und Nachteile. Ja, das klassische Start-up, ich sage immer angefangen, klassische Absolvent, der von der Uni kommt, eine Idee hat, der sich die ersten 20.000 Euro von der Oma und den Eltern leiht. Genau. Ja. Natürlich ist da eine wahnsinnig hohe intrinsische Motivation dahinter. Genau. Der hat nicht das Know-how von einem Corporate, von einem Unternehmen, der hat nicht die Struktur, der hat nicht die Kapitalgeber. Der steht am Anfang seines Berufslebens, der ist natürlich motiviert. Ja. Da ist eine andere intrinsische Motivation dahinter. Das ist so, aber man hat natürlich auch die Freiheitsgrade. Das ist das Schöne, du kannst das machen, was du willst, du kannst es verproben, du hast keine Vorgaben. Das ist schwieriger in einem Corporate Startup, wirklich aus der Abteilung heraus, natürlich auch teilweise aus alten Denken.
Du hast dein Gehalt, das ist alles wunderbar. Und du machst auch das Neue, aber letztlich nicht mit diesem ultimativen Biss.
Kann beides funktionieren.
Ja. Du runzelst die Stirn.
Stell ich es negativ dar. Nein, nicht runzeln, aber die Frage ist ja, Innovation um jeden Preis und wie weit musst du es machen? Derjenige, den du beschrieben hast, der will vielleicht auch was ganz anderes. Wir sind ja in einer Branche, die hat im Netzbereich hat die Infrastruktur, auch im Vertriebsbereich hat die einen Kundenstamm. So, du kannst eine ganze Menge schaffen, indem du kleine Stellschrauben, ne, im Sales, im Service veränderst und vielleicht auch, sag ich mal, deinen Kunden mehr verstehst und darauf aufsatteln. Du musst nicht um jeden Preis jetzt sagen, den Weg gehen und sagen, okay, kann ich jetzt noch die Mondlandung schaffen oder tauche ich mit in die Raumfahrt ein? Ne? Ich glaube, das ist auch zu weit hergeholt. Du musst es natürlich gar nicht Innovation machen, ist dann auch nicht der Weg, aber so gucken, wie es zu dir letztlich als Unternehmen auch ein Stück weit passt. Ne? Also das ist so, wo ich so ein bisschen die Stirn gerundet habe, den allerletzten Biss dort zu entwickeln, wie in einem Startup, ist mit Sicherheit auch nicht das Modell für Nefo.
Ja, nee, ist es nicht. Also, aber man denkt, also wenn du so einen Elon Musk halt siehst, der wie ein Verrückter halt irgendwie was zum Laufen, ist natürlich immer ein schillerndes Beispiel, wie so viele, aber manchmal denke ich, so ein bisschen Wahrheit ist schon auch drin, dass du so ein bisschen aus der Komfortzone raus musst, um auch dann durchzubrechen.
Aber das Wichtige ist ja als Ergänzung dazu, genau diese Definition, was verstehe ich eigentlich unter Innovation? Ja? Und Maßgabe als Versorger ist sicherlich nicht Tag ein, Tag aus neue disruptive Geschäftsmodelle zu entwickeln und sich entsprechend international eine Reputation aufzubauen, mit Milliarden Umsätzen, sondern der Benchmark für klassische Versorger ist ja heute eher die Peer Group aus anderen Versorgern, wo man sagt, okay, wir haben 500 Mitarbeiter, was machen denn eigentlich die anderen? Ja? Jeder sagt immer, wir müssen sein wie Amazon, wie Google, wie Uber, wie Airbnb. Ja. Aber das ist ja...
Aber würdest du sagen, ich gucke eher zu einem anderen Stadtwerk, wie das es macht, als aus der Branche raus, weil ich immer denke auch, guck doch in die Medienbranche, Digitalisierung 2-3 Jahre weiter, kannst du ablesen, was da passiert, kannst du für dich übertragen. Manchmal denke ich, wenn du immer nur in deine Branche guckst, dann ist es natürlich auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, das ist so bisschen, ist das nicht zu gemütlich gedacht manchmal auch?
Also man muss realistisch bleiben, ja, und sich eben als Versorger mit Google zu vergleichen,
das ist ein bisschen anstrengend, ja.
Wenig zielführend. Ja. Ja. Das heißt, Peer Group, klar, ähnliche Konditionen, ähnliche Größe, ähnlicher Umsatz, vielleicht ähnliche Mindset, Kultur, ob das dann ein mittelständischer Maschinenbauer ist, oder ein Automotive-Zulieferer. Ja. Ja, das sei ja dann wieder was ganz anderes. Aber das ist, denke ich, das Realistische, sich dann auch erreichbare Ziele zu stecken und diese umzusetzen.
Ja. Ihr macht es immer cool. Ich fühle mich dann immer so extrem oder ich fühle mich auch so... Eigentlich habt ihr auch recht mit euren kleinen Schritten und mit dem etwas positiveren Menschenbild oder Ansatz. Ich fühle mich da jetzt auch manchmal immer so ein bisschen schlecht, weil ich immer so reinbohre und denke, ja, muss doch besser. Aber deswegen sitzen wir hier heute zusammen. Wir sitzen auch schon ziemlich lange zusammen. Ich gucke jetzt nochmal so bei mir rein. Wir können auch nochmal so ein Break machen. Die Leute, das Digitalkompetenz.
Ich glaube, von der Zeit her haben wir...
Ja, mega, drin, mega. Ja. Vielleicht nochmal, können wir zum Schluss nochmal nur so ein bisschen zusammen mit Startups. Also wenn man jetzt sagt, ich habe so einen Energieversorger und ich mache auch die Digitalisierung nach innen, gucke aber auch ein bisschen nach außen und gucke auch nach jungen Unternehmen und versuche die irgendwie so ein bisschen mit zu integrieren, auch vielleicht in so einem Open Innovation Ansatz, wie du das erzählst, Florian. Wie arbeite ich gut mit so einem Startup zusammen und wie finde ich überhaupt die zu mir passen und dass sie auch irgendwie bleiben oder dass wir irgendwie gemeinsam irgendwie Mehrwert finden? Hast du da noch ein, zwei Sätze für mich?
Wichtig ist es auch hier, sich natürlich erstmal Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich mit dem Startup? Möchte ich investieren? Möchte ich mich beteiligen als strategische Investition zum Ausbau meines Geschäftsfelds? Oder möchte ich das Startup fördern, weil man daran glaubt, dass es ein super Produkt ist für die Zukunft und das entsprechend als Pilot auszurollen? Ja, das ist schon mal das Wichtigste. Dann geht es natürlich darum, möchte ich ein Startup in der Anfangsphase, eben wirklich noch in der Pilotierung, oder möchte ich ein Scale-up, die schon die ersten 20 Kunden haben und die Produkteinführung mit aufnehmen. Das sind die Grundsatzfragen. Und dann geht es darum, du hast die Frage gestellt, wie finde ich die denn? Zum Beispiel über unser Programm Next Level. PwC selber hat weltweit wahnsinnig große Startup-Initiative, wo wir uns selber nicht in Startups beteiligen, aber diese unterstützen durch das ganze Know-how, was wir haben im Bereich Unternehmensberatung, Geschäftsmodellaufbau, aber genauso steuerliche Fragen, rechtliche Fragen, Compliance-Fragen etc. Das heißt, hier ganz, ganz stark mit den Startups auch zusammenarbeiten und die dann auf der Abschlussrampe nach oben begleiten.
Ja.
Das heißt, hier können wir verknüpfen, können Intros herstellen, können aber natürlich ganz, ganz stark auch bei der Implementierung der Geschäftsmodelle helfen, weil das klassische Startup möchte sein Produkt verkaufen. Das hat keine Zeit und Ressourcen für Digitalisierungsstrategie, für die Aufnahme der Prozesse, für IT-Landkarten etc. Und da ist es eben wichtig, jetzt die Erfolgsfaktoren schnell zu agieren. Ja, ein Startup möchte keine Anlaufphase von einem halben Jahr und durch vier Gremien, bis man dann eine
Entscheidungsfreigabe
hat. Ja, hier sind mal 50.000 Euro. Mhm. Ja, 50.000 Euro sind für ein Startup wahnsinnig viel Geld. Das kann sein, dass es die nach einem halben Jahr schon gar nicht mehr gibt. Mhm. Ja, das heißt, schnell agieren und vor allem zuverlässig. Ja, viele Unternehmen hypen sich im Sinne von, ja, wir machen was Agiles, wir haben zwei Innovationsmanager und haben hier gerade ein Pilotprojekt mit einem Startup.
Um sich positiv zu präsentieren.
Entsprechend Reputation im Markt aufzubauen. Ein halbes Jahr später ist das alles wieder eingestampft. Das ist für ein Startup natürlich tödlich und das spricht sich aber auch in der Branche rum. Ja. Das heißt, hier wirklich klar verstanden, was möchte ich, und dann schnell agieren, in Piloten rein, iterativ entwickeln, mit den entsprechenden Teams im Haus, die die Lust darauf haben, wo man weiß, die agieren als Multiplikator, die haben das gleiche Mindset. Ja.
Funktioniert sowas heute? Bobot, gibt es diese Kooperation? Habt ihr gute Erfahrung mit eurem Programm, dass ihr sagt, hier Startup im Bereich XY für Energieversorger Z, das ist das? Gibt es da gute Beispiele oder
ist es eine? Wir haben ja aus unserem Energiewirtschafts-Startup-Programm eigentlich einige begleitet, die gut Fuß gefasst haben. Also ich würde sagen, dass es schon gut funktioniert. Ist jetzt in der gesamten Breite, wenn ich jetzt auf 900 Stadtwerke gucke, ist man natürlich jetzt da auch noch ein Stück weit am Anfang. Ja. Aber ich glaube, nur so wird es zukünftig gehen. Man muss sich. Das ist auch egal, ob man jetzt ein Stadtwerk, auch eine Beratung oder wie auch immer ist. Partnerschaften werden immer wichtiger, weil es ist einfach so schnelllebig und so breit, auch in der, sag ich mal, verfügbaren Masse an, was es gibt, dass ganz alleine jetzt halt nicht funktionieren.
Also auch Stadtwerke müssten sich zusammenschließen und ich träume immer noch mal von so einem Accelerator, wo ganz viele Stadtwerke einfach ein bisschen Kohle sozusagen in die Hand nehmen und dann so ein Programm auflegen. Mhm. Oftmals scheitert es dann halt daran, dass die sich dann nicht einig sind. Ne? Jeder gibt dann halt einen Betrag X, aber da gibt es dann auf einmal 20 Geschäftsführer, die dann auch wesentlich da sozusagen mitreden wollen. Da scheitert es manchmal schon an diesem gemeinsamen Definition, wo wollen wir hin, was ist unsere These mit diesem Accelerator?
Ich würde halt da, also ich finde Zusammenschluss gut, aber ich würde mir eher wünschen, wenn mehrere Stadtwerke, sag ich mal, gezielt an einem, sag ich mal, Produkt oder Service arbeiten. Mit so einem klassischen Accelerator muss ich sagen, so wenn man in die Branche reinguckt, es gibt ja durchaus viele, die breit investieren. Mhm. Und wenn du dir anguckst, was tatsächlich an Ertrag dort hängen geblieben ist, ist das sehr, sehr wenig. Und auch interessanterweise, die erfolgreich sind in dem Markt und die groß geworden sind als Unternehmen, sind meistens die nicht finanziert worden sind aus der Branche, sondern von anderen außerhalb Sachen. Also
Also auch so von, ich habe gelesen, dass viele Startups einfach auch von Private VCs schon vorher sozusagen, die Besten werden da irgendwie sozusagen schon abgegriffen. Ist das, was du meinst? Und dann
ja, von den Corporates gar nicht mehr so viel. Sie haben andere Partner, weil es ist dann halt ja. auch schnell, sagen wir mal so, wenn ein VC oder vielleicht auch eine Beratung mit einem breiten Blick und einem Branchenwissen in viele Unternehmen investiert, ist das okay. Wenn du jetzt als Energieversorger anfängst zu sagen, diversifizieren, ich investiere jetzt in Automobilbranche, Versicherer und es ist sehr weit weg von dem in Technologie, dann fehlt dir natürlich auch ein Stück weit die Kompetenz, da in den Märkten das wirklich vielleicht auch richtig gut einzuschätzen, was vernünftig ist oder was nicht.
Ne? Bei Springer gibt es ja dieses Beispiel, dass sie gesagt haben, wir haben uns erstmal in so einem VC eingekauft und haben uns erstmal mit an den Tisch gesetzt, wie andere VCs mit Startups aus der Medienbranche so sich die Bälle um die Ohren hauen, um so ein bisschen überhaupt mal zu verstehen, wie ticken die? Findest du das ein übertragbares Vorgehen? Dass ich so ein Energieversorger bei mit so einem kleinen Ticket bei so einem VC
einkaufen. Wenn du dir das leisten kannst, also ich kenne die genauen Zahlen dahinter nicht.
Nö, auch nicht.
Mit Sicherheit, aber ich würde in erster Instanz würde ich immer sagen, es ist wichtig, mit anderen oder auch mit so Startups zusammenzuarbeiten. Ob es sofort der Weg immer Beteiligung und Geld reinsetzen, da wäre ich vorsichtig, ehrlich gesagt.
Ich denke, das ist auch wichtig, da zu differenzieren, ob wir jetzt von einem der wirklich großen Player sprechen, die natürlich professionelle M&A-Abteilungen, die Corporate Venture Capital-Abteilungen haben und wirklich strategisch investieren, oder ob wir jetzt von einem klassisch mittelständischen EVU sprechen. Und für ein Startup ist es immer ganz, ganz wichtig, natürlich wollen die Geld, aber die nehmen es auch nicht von jedem, weil die sich partiell damit natürlich auch Türen verbauen.
Ja, oder sich abhängig machen wieder. Oder
der Versorger XY gehört zu 20% mir. Und dann lehnt man Kunden dadurch automatisch natürlich auch schon ab, weil die wissen, dass es einfach ein Konkurrenzverhältnis ist. Ja. Das heißt, in der Produktentwicklung als klassischer Versorger ist das deutlich spannender und interessanter.
Cool.
Sicherheit, ja.
Gut, das war ein wilder Ritt durch das ganze Thema Digitalisierung, Transformation, Disruption. Manchmal habe ich selber so ein bisschen den roten Faden verloren, aber es gab ein paar gute Momente, fand ich. Insofern habe ich viele Anregungen mitgenommen. Ich sage danke hier in die Runde. Danke Philipp, danke Florian, dass ihr das mitgemacht habt. Sehr, sehr gerne.
Danke.
Das war Utility 4.0, der neue Podcast über die digitale Transformation der Energiewirtschaft. Solltet auch ihr gute Beispiele, Unternehmen, Leute aus Energieunternehmen kennen, die Teile dieser digitalen Transformation erfolgreich oder auch nicht so erfolgreich bewältigt haben, so freuen wir uns über eine Nachricht von euch. Vielen Dank.